Herzlichen Dank nochmal für die Einladung und dass ich bei Ihnen sein darf. Vielleicht können wir heute so ein paar Aspekte auch beleuchten, die für Sie besonders auch vielleicht gar nicht mehr unbekannt sind, aber vielleicht auch einen anderen Bezug dann zueinander haben. Es ist natürlich so, dass die Aussage, die energetisch-informative Dimension ist in der Medizin angekommen, sehr begrenzt zu sehen ist. Das heißt, also es gibt da leider noch zu wenige Kollegen und Mediziner, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt schon auch Ärzte, Heilpraktiker, die im Rahmen der sogenannten Energie- und Informationsmedizin begriffen haben, dass da ganz einfach mehr vorhanden ist. Und das möchten wir heute vielleicht noch mal so ein bisschen beleuchten, vielleicht auch einige Aspekte dazu mit beitragen, die dann auch eine Aussage darüber geben, wie im Vortrag jetzt zur SLE-Hypnose dann dieser Aspekt der energetischen Situation doch bedeutungsvoll ist und wie das Ganze zustande kommt. Ich schalte nur noch mal kurz zurück aus dieser Einrichtung. Das ist unsere Klinik in Greiz im Vogtland. Wird immer so ein bisschen als mystisch betrachtet, weil da gab es sehr viele druidische Einrichtungen, deswegen, um das Wetter auch zu neutralisieren. Das heißt also, Unwetter war früher bei uns unbekannter, wird aber immer mehr auch. Wir haben also auch statt aller 100 Jahre jetzt, das liegt also direkt hier an der Elster, die Klinik, ein Hochwasser 2013 gehabt. Das sind alles Folgen, die ganz einfach durch die Veränderungen der Landwirtschaft auftreten, die druidischen Strukturen werden dort so verändert, die sind im Boden ja eingelassen gewesen, große energieverändernde Strukturen, die jetzt einfach zugemacht wurden oder die in irgendeiner Form verändert wurden. Und deswegen sage ich immer, ist das ein kleines bisschen ein Punkt, wo wir jetzt über die Medizin versuchen, auch aus der einerseits Mystik doch auch Realität werden zu lassen, indem wir das den Menschen in das Bewusstsein hineinbringen wollen. Also wir sehen unsere Aufgabe nicht nur darin, die Leute zu behandeln, sodass sie also in eine bessere Situation kommen, ihr Leiden reduziert werden soll, sondern dass sie auch lernen, durch ihre Krankheit bewusster zu werden, dass sie selbst mit sich besser zurechtkommen und auch verstehen, warum ist die Krankheit aufgetreten. Warum ist das ganze Geschehen vorhanden? Und das können wir an und für sich nur, indem wir über diese energetisch-informative Dimension herangehen. Weil wir sind nicht nur Körper, wir sind nicht nur das, was wir anfassen. Und wir sind einfach mehr. Nun haben wir das ja gehabt mit den Computern, die nicht so richtig funktioniert haben. Genauso ähnlich müssen wir uns ja auch den Menschen vorstellen als Modell. Ja, das heißt also, wir haben ein Bewusstsein, das ist so wie der Arbeitsspeicher, und wir haben ein Unterbewusstsein, das ist so unsere Festplatte. Und wenn man jetzt das mal so sieht, dann ist eben die Hardware dasjenige, was wir hier so anfassen können. Aber ohne Strom, ohne Metabolismus, ohne die Umwandlung von Sauerstoff, von Nährstoffen in Energie geht gar nichts. Ja? Und klar, die Steuerung spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja? Beim Ralf Mohren vorhin ging gar nichts. Bei mir hat es auch gehakt so ein bisschen. Die Software ging nicht so richtig. Die beiden haben nicht gut kommuniziert. Wir haben die beiden aber überzeugt, jetzt geht's. Ja? Also das heißt, Kommunikation spielt eine ganz große Rolle, ja? Auch zwischen den Menschen. Und das kann oftmals dann zu Konflikten führen, die wiederum in unserem Unterbewusstsein, also dort, wo alles gespeichert wird, dort, wo alles abgelagert wird, egal wann, ja, diese Erfahrung haben wir auch nicht nur über die SOL-Hypnose gemacht, sondern auch über andere Methoden, die ich Ihnen nachher noch zeigen werde, wo wir wissen, dass es einfach Informationen gibt, die gespeichert werden über längere Zeit, also auch aus vorenergetischen Zuständen, nicht nur in diesem Leben, sondern auch aus Leben davor. Wenn wir also mal auch das Verhältnis sehen zwischen der Arbeitsplatte, Festplatte Unterbewusstsein und dem Arbeitsspeicher, dann ist das Verhältnis etwa 1 zu 100.000. Also damit man so ungefähr mal versteht, wie auch die Dimensionen sind, die unser Geist auf der einen Seite, das, was verarbeitet wird und was im Unterbewusstsein alles abläuft, damit man also dort auch einen Überblick bekommt. Warum energetisch-seelische Dimension? Weil wir die Energie, die seelische Situation bei uns im Haus so sehen, dass dies sehr stark auch mit Emotionen, mit Gefühlen zu tun hat. Das ist also etwas, was durchaus eben mehr im Unterbewusstsein dann auch ablaufen kann. Das heißt also, Gefühl, Empfindungen, Speicherung von Empfindungen hängt oftmals wahrscheinlich mit auch der Speicherung von elektromagnetischen Zuständen zusammen. Und diese Informationen, die dort gespeichert werden, sind dem Energetischen, dem Seelischen auch zuzuordnen. Wir wissen auch, wir kennen ja einige Forscher, Physiker, die sich damit beschäftigt haben. Wir haben heute Nachmittag auch nochmal das Thema Sterben und was kommt danach, beziehungsweise was für eine Bedeutung hat die Seele, dass es ja nachweislich so ist, dass bei einem Sterbenden, wenn ein Physiker das Gewicht des Sterbenden misst, eine Veränderung auftritt in der Form, dass es also zu einer Gewichtsveränderung kommt, wenn der Tod eintritt. Das heißt, wir haben also physikalisch nachweisbar eine Veränderung da. Was jetzt damit passiert, ob das ein Elektronenschwarm ist, der dann wieder in das Universelle, wie es vorhin gesagt wurde, in den Ozean hineingeschüttet wird und trotzdem weiß, dass es zusammengehört und dann im nächsten Leben wieder rausgeschöpft werden kann, das wissen wir alles nicht, wie das funktioniert, aber wir wissen zumindest, dass der Tod alleine, und das ist ja schön, dass das heute das nachfolgende Thema ist, nicht nur mit der Hardware zu tun hat. Das heißt also, die Hardware funktioniert nicht mehr, wenn der Strom weg ist, wenn die seelische Belebung weg ist. Dann ist der Körper tot. Ja? Und dass die Seele mit dem Geist in Verbindung steht, mit der Information, mit dem Informativen, das ist uns, glaube ich, auch klar. Wobei wir nicht sagen können, inwieweit tatsächlich jetzt das mit in der Seele gespeichert wird. Aber es gibt Hinweise, dass diese ganzen Erinnerungen, meistens eben die Gefühle und auch die Informationen dort mit vorhanden sind. Und deswegen ist halt die Software nicht alleine nur unser Gehirn, sondern ist eben viel mehr. Es geht also tatsächlich hier um Energie- und Informationsfelder, die nicht nur im Körper vorhanden sind, sondern die sich also auch im gesamten Bereich des menschlichen Seins herausbilden, die man auch messen kann. Man kann also messen, dass um diesen Biocomputer-Mensch, einfach mal dieses Modell, nicht nur eben dieser anfassbare Teil ist, sondern dass sich da herum noch Felder finden. Ja, man spricht auch von Aura, man spricht von Emotionalkörper und man spricht auch von Mentalkörper. Es gibt dann verschiedenste Aufteilungen. In den verschiedenen Kulturen wird das unterschiedlich gesehen. Hier, um es zu vereinfachen, geht es uns darum, die körperliche, die seelische, die geistige Dreifaltigkeit, auch wie wir es aus dem Christentum kennen, zu beleuchten. Und dann, was natürlich hier noch dazu gehört, was ich jetzt nicht extra eingezeichnet habe, der Internetanschluss. Das heißt, die universelle Energie, die universelle Ebene, die göttliche Liebe, das, was uns alles ausmacht und was auch dazu führt, wie wir es ja heute im Vorvortrag schon gehört haben, zur Heilung führen kann, wenn eine Verbindung wieder geschaffen wird, dann haben wir genau das, was wir brauchen. Wir sind wieder verbunden. Wenn wir keinen Internetanschluss haben, dann ist genau diese Separation vorhanden, die teilweise ja auch über die Jahrhunderte gepflegt wurde, sodass also auch entsprechend über diese Art und Weise ja durchaus eine Regulierung erfolgen kann, die durch staatliche Dinge geleistet wird. Wir gehen in unsere Einrichtung so rein, dass wir sagen, die Organerkrankung ist also das, was wir als Symptom her erleben und sehen. Das ist das, was auch die Standardmedizin dort mit behandelt. Also das heißt eine symptomatische Behandlung. Ich bin von Haus aus ja auch Standardmediziner, habe mal operativ unfallchirurgisch und orthopädisch gearbeitet, habe also auch hier Sachen abgeschnitten, ja, und habe dann eben gesagt, okay, jetzt ist es soweit in Ordnung, oder wenn das Hüftgelenk eben nicht in Ordnung war, ein künstliches Gelenk eingesetzt, oder wenn ein Knochenbruch vorhanden war, eben dann eine Platte rangesetzt, okay, wenn es dann geheilt war, war es wieder in Ordnung. Dass diese Erkrankung ganz andere Ursachen hat, dass die aus einem anderen Bereich herauskommt, Regulationsstörungen, Funktionsstörungen, und da kommen eben die energetischen Störungen bis hin zu den informativen Veränderungsprozessen dazu, die Hauptbedeutung haben, führt zu einer anderen Sichtweise. Das heißt, wir wollen unbedingt auch natürlich das betrachten, was unter der Wasseroberfläche ist. Ja? Das heißt, wir wollen nicht nur die Eisbergspitze behandeln, sondern wenn, wollen wir ganzheitlich den gesamten Menschen behandeln, in seiner Komplexität und in seiner Ganzheit. Das ist das, was wir gerne auch wollen und auch durchaus verbinden. Also das heißt, es gibt durchaus den Ansatz, dass man sagt, eine integrative Herangehensweise, gerade eben auch bei schwereren chronischen Krankheiten oder eben auch bei Krebskrankheiten, ist es auf alle Fälle ja wirksamer und günstiger, das zu kombinieren, um damit eben eine ganz andere Herangehensweise zu haben. Also das heißt, dass man eben nicht nur beispielsweise jetzt bei der Krebskrankheit unterdrückt, indem man einfach das Symptom unterdrückt, oder beim Schmerz, Painkiller, einfach nur Schmerzmittel zu geben. Das ist die Maßnahme der Unterdrückung. Damit haben wir aber keine Veränderung. Der Körper wird sich in irgendeiner Form andere Zeichen, Symptome dann einfallen lassen, die dazu führen, dass wir eben dann wiederum Erkrankungen auf andere Art bekommen. Das heißt, wir wissen also auch, dass zum Beispiel immer wieder gesagt wird, nach Chemotherapie, dass eben dann alle Symptome beseitigt sind, ist operiert, Chemotherapie, Bestrahlung gemacht, und nach 10 Jahren etwa kommen die Patienten dann zu uns und haben irgendwo anders Tumorerkrankungen, die eine Folge der Chemotherapie sein können. Zumindest sagen das unsere Tests. Das heißt also, allein das Unterdrücken bringt hier wirklich nur symptomatische Behandlung mit sich. Und natürlich, manchmal ist es einfach notwendig, manchmal geht es nicht anders, wenn wir nicht schnell genug vielleicht dem Patienten helfen können oder dem Klienten helfen können, dass er auch bewusster mit sich selbst umgehen kann, dass er bewusster ist, sich sozusagen über die Bewusstheit auch in eine neue Dimension hineinbringen, wo die Krankheit selbst auch zurückgehen kann, dann ist es manchmal notwendig, dass man auch integrativ arbeitet. Ich bin sicherlich früher da wesentlich energischer gewesen, habe gesagt, also wenn Sie wirklich gesund werden wollen, dann ist es notwendig, dass Sie wirklich mit 100% auch dahinter stehen und dies verändern. Dann sollte man so wenig wie möglich an Schulmedizin mit nutzen, um ganz einfach den Regulationsprozess nicht zu behindern oder eben auch dann die Heilung zu verzögern. Aber heute sage ich, jeder dort, wo er gerade steht, mit seinem Bewusstseinszustand, das heißt, also es gibt viele, die ganz einfach mit dem Schmerz nicht umgehen können, die mit der Krankheit nicht umgehen können, dann soll man zumindest integrativ das Beste aus allen Welten dann mit einsetzen. Und vielleicht kann man ja auch parallel zu einer beispielsweise Tumorerkrankung, die operiert wurde, dann mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt worden ist, erstmal körperlich in einen Zustand hintergebracht wurde, der nach Standardmedizinkriterien als gesund gilt. Parallel aber dazu schon einiges tun, um das System zu verbessern. Ja, beim Krebs wäre es eben das Immunsystem, der Stoffwechsel, aber eben auch das Nervensystem. Das heißt also, die Bewusstwerdung, das mit sich umgehen können, das Erkennen, was sind vielleicht doch auch bestimmte Störungen, die ja meistens sogar gar nicht so problematisch sind oder aus dem Alltag stammen, die verändert werden können. Jede chronische Krankheit sollte dazu führen, dass der Bewusstseinswandel auch eine Veränderung in dem normalen Alltag mit sich bringt. Das heißt also, das um sich mehr kümmern, das Verändern vielleicht auch von Ernährung, die Frage der Einstellung bestimmter Dinge zueinander, die Verantwortlichkeit für sich selbst, ja, Sorge, Kummer, ja, Ablehnung, das sind alles Themen, die immer wieder eine Rolle spielen und die natürlich dann dazu führen, dass man das Ganze eben doch ja, intensiver auch begleiten kann. Hier das Beispiel der Operation, also das heißt, es wird abgeschnitten, aber es kann eben auch sein, wenn das abgeschnitten wurde, häufiges Beispiel sind Warzen oder eben auch Ganglion-Erkrankungen in den Gelenken, die rezidivieren, sagt man dazu, recht häufig, also die kommen immer wieder. Ja? Und da kann man immer wieder abschneiden, 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 aber irgendwann ist da nichts mehr zum Abschneiden. Ja? Anstatt zum Beispiel eben bei Warzen eben auch eine Immuntherapie zu machen, zum Beispiel homöopathisch, wunderbare Behandlungsmöglichkeit. Ja? Damit regt man das Gesamtsystem an und kann damit erreichen, dass eben Warzen wirklich auch zurückgehen. Gerade bei Kindern sehen wir das ja immer wieder schön, ja, dass da dies wunderbar funktioniert. Ja, oder dann eben die Möglichkeit, tatsächlich als Therapie die Ursachen zu finden, die dazu geführt haben, dass überhaupt dieses Eisbergphänomen Krankheit aufgetreten ist. Einerseits zu reduzieren, das ist schon mal ein guter Ansatz, gerade auch bei chronischen Krankheiten einen Stillstand zu erreichen oder auch bei Krebskrankheiten, heißt das Steady State in der Standardmedizin, bedeutet also, dass es dort ein Erfolg ist, die Krankheit zum Stehen gebracht zu haben. Und natürlich der weitere Schritt ist zu heilen, also das heißt die Symptompalette oder die Gesamtheit der Symptome und Regulationsstörungen, Funktionsstörungen so zu reduzieren, dass es eine entsprechende Beseitigung aller dieser Dinge gibt. Das wäre so das, was wir uns natürlich gerne wünschen würden. Und ja, es wird ja immer so gesagt, die Standardmedizin, das ist alles keine evidence-based Sache, die wir da betreiben, Energie- und Informationsmedizin, da gibt es ja kaum Studien, da gibt es ja keine großartigen Sachen, die in irgendeiner Form überhaupt beweisen, dass diese Medizin sinnvoll ist, die gesamte Regulationsmedizin. Aber wenn Sie sich einfach mal nur anschauen, wie viel Prozent überhaupt von den schulmedizinischen Methoden nicht evidence-based sind. Das sind 51%. Ja? Das heißt also, wir haben einfach auch in der Standardmedizin viele Verfahren, die nicht dem heutigen sogenannten evidence-based Standard entsprechen. Und ja, und wenn man das weiter so anguckt, dann sieht man, dass teilweise die eben gar nicht großartig auch Effekte bringen. Gerade in der Rheumatherapie weiß man, dass also bis vor einigen Jahren, bevor die Antikörper und die Chemotherapie dort eingesetzt wurden, dass dort eigentlich nur 3-4% aller Mittel dort wirksam waren. Ja, durch die Einführung jetzt der Antikörpertherapien ist es etwas mehr geworden, aber auch nur symptomatisch. Ja, bei Rheuma wird also standardmedizinisch der Schmerz und die Entzündung vermindert. Mehr wird nicht gemacht. Ja. Und das sind Dinge, die dann als effektiv betrachtet werden. Ja. Das sind Dinge, die ganz einfach dann eben dort mit einbezogen werden. Aber sehen Sie, über die Hälfte ist dort auch noch fraglich. Es gibt viele Operationen, die teilweise durchgeführt werden, die auch keinen Standard haben, die nicht in diesem Rahmen dort eingeordnet sind und damit natürlich ineffektiv gelten. Ja, das sind also hier sind es ja noch so einige. Oder die 23% sind unlikely to be beneficial, also auch nicht unbedingt so erfolgreich. Also Sie sehen, es ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich auch mal die standardmedizinischen Methoden anschaut. Dann müsste man normalerweise sagen, ja okay, dann sollte man doch auch die Methoden der Naturheilkunde, der Regulationsmedizin, alles das, was für den Menschen ja positiv wirkt, und meistens sind die naturheilkundlichen Methoden ja eher mit weniger Nebenwirkungen behaftet, dann sollte man das doch mit einbeziehen. Aber es wird eben darauf bestanden, dass gerade diese Dinge besonders jetzt mit Studien belegt sein sollen, denn sonst sind sie gefährlich. Ja, es wurde jetzt extra in unserer Nähe hier in Jena ein Lehrstuhl, ein Stiftungslehrstuhl eingerichtet für 5 Jahre über die sogenannte integrative Onkologie. Und die Professorin soll also nachweisen, was alles gefährlich ist in der Naturheilkunde. Ja, das geht los bei der Homöopathie, die ist also absolut gefährlich, weil die ja, wenn die eingesetzt wird, dazu führt, dass die Menschen völlig abgelenkt werden von der normalen Standardmedizin. Ja? Und es gibt also einen Verein, der ausführt, dass die Homöopathie keine Grundlagen hat, weil wenn sie funktionieren würde, dann wäre ja die Physik falsch. So, und wenn die Physik falsch wäre, dann müsste die Homöopathie zwar wirken, aber dann müsste man ja erstmal die Physik klären und müsste man ja sehen, was da dahinter steckt. Ja? Oder dass eben beispielsweise bei den Hochpotenzen dann die Wirkung ja sowieso nicht eintreten kann, weil wenn man einen Tropfen in den Bodensee gibt, den Bodensee verschüttelt, da kommt ja auch nichts raus dabei. Ja, das sind die Argumente, die dann geführt werden, dass es auf der ganzen Welt viele Homöopathen gibt, die ganz einfach auch erfolgreich nachweisen können, dass es Effekte gibt. Ich habe jetzt vorgestern mich nochmal mit dem Professor Fraß aus Wien unterhalten. Der hatte jetzt auch nochmal eine Diskussion mit einem Dr. Aust aus Berlin, ein Techniker, der also unbedingt nachweisen will, dass Homöopathie nicht wirkt. Und sie konnten also sich zumindest so einigermaßen verständigen, dass es 3 randomisierte Studien gibt, 2 Meta-Analysen, die zeigen, dass die Homöopathie zumindest etwas besser ist als Placebo. Ist doch schon mal was. Ja? Also ich meine, wenn man so herangeht, dann können wir doch sagen, okay Mensch, dann ist das doch klasse. Ja? Aber es gibt natürlich noch viel mehr Methoden, es gibt viele Herangehensweisen, die die Funktionszustände des Menschen verbessern können. Warum soll man die nicht mit nutzen? Gerade weil sie eben weniger Nebenwirkungen haben, weil sie ganz einfach eben wirklich aufgrund der innovativen Erkenntnisse dazu führen, dass man weiß, aha, Informationsmedizin und Energiemedizin sind etwas, was viel mehr auch integriert werden könnte und damit eben natürlich auch das zum Wohle des Menschen, weil wir dort weniger Nebenwirkungen haben, weil wir dort ganz einfach auch bessere Effekte haben können. Hier ist es eingetragen nochmal auf dem Schema, universelle Energie, Internetverbindung, das sind so die Modellvorstellungen, die wir haben und die, glaube ich, doch auch interessant sind, weil sie auch für uns selbst kennen lassen, dass wir ja, Biocomputer der 15. Generation sind, Quantencomputer, vielleicht einfach, wer in diese Richtung auch sich das vorstellen kann, das ganz gut mit übernehmen kann. Wir können ja auch solche Dinge mit ins Feld führen, dass man sagen kann, 1984 hat Carlo Rubbia festgestellt, dass das Verhältnis von Materie zu Energie 1:9,746 × 10^8, also ja, halt für dich als Techniker vielleicht besser umzurechnen, das stimmt nicht mit 1:1 Milliarde, aber so ungefähr zumindest ist das Verhältnis Materie zu Energie wie 1:1 Milliarde. Also das heißt, dass man von dem Materiellen her tatsächlich nur einen Bruchteil hat. Ja, und das ist aber das, was wir eben im Bereich der Standardmedizin als vordergründig sehen. Wir beschäftigen uns also im standardmedizinischen Bereich nur mit 1/1 Milliardstel Anteil der Realität. Ja, und wenn wir uns das so klar machen, dann müssen wir sagen, das andere gehört aber mit dazu. Das ist einfach etwas, was ja auch nachgewiesen ist, was ja nicht einfach so wegzuhemmen ist. Und Gesundheit ist etwas, was mit Energie, mit Information zu tun hat. Und wir wissen, dass Gesundheit gleich Energie ist. Das heißt also, Gesundheit bedeutet auch 100%ige Energie. Sobald wir weniger Energie in unserem Körper haben oder Blockaden haben oder eben in irgendeiner Form negative Impulse auf uns eingetroffen sind, dann führt das dazu, dass der Grad der Gesundheit geringer werden kann. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir das hier mal so sehen, negative Impulse, besonders erstmal im informativen, im geistigen Bereich und im seelischen Bereich haben. Das heißt also, dort fängt alles an. Dort haben wir die negativen Impulse und damit summiert sich das Ganze im Unterbewusstsein. Und wenn sich das Ganze summiert, dann haben wir irgendwann im körperlichen Bereich dann auf der Ebene des Körpers die Störung. Heißt aber auch, dann haben wir wirklich nur noch so 20-30% Gesundheit. Ja, die körperliche Situation, die Behandlung, die normale Standardmedizin beschäftigt sich oftmals erst dann damit, wenn schon die halbe Miete weg ist. Das heißt also, wir haben dann wirklich teilweise über 50% weniger Energie und somit dann natürlich Manifestationen im körperlichen Bereich. Somit heißt es also eher, dass man, wenn man das umkehren will, hier schauen muss, wo sind denn die Störungen? Natürlich fängt man im körperlichen Bereich an, das heißt also, man schafft die Bedingungen, dass auch Energie im Körper verbleiben kann und nicht immer wieder verloren geht, indem man eben die biochemische Situation verbessert, Vitalstoffe oder andere Dinge mit einbringt, aber dann natürlich schon auch im energetischen Bereich bleibt, um dort auch dem Körper Energie zuzuführen. Ja, da geht es um Sauerstoff, da geht es um eine Sauerstoffverbrennung, die Art der Atmung. Ja, in vielen Kulturen, im Yoga, in verschiedenen Traditionen russischer Heiler, aber auch bei Indianern ist das bekannt, dass also das Atmen, das bewusste Atmen eine große Bedeutung hat. Ja. Überlegen Sie mal und können Sie auch selbst mal testen, wie oft Sie atmen pro Minute. Ja. Wir atmen alle viel zu schnell, viel zu oberflächlich. Ja. Was glauben Sie, wie oft sollte man so atmen pro Minute? Was denken Sie? 30 Mal, 40 Mal, 50 Mal, 60 Mal? Weniger. Wie viel? 20. 20 ist immer noch viel zu viel. Am besten unter 10 pro Minute. Unter 10. Ja. Unter 10 Mal pro Minute. Ja. Wir atmen also so, als würden wir ständig mit dem Fahrzeug 200 fahren. Ja? Damit ist die Atmung viel zu oberflächlich. Wir atmen viel zu wenig auch an Sauerstoff ein und aus. Und damit kommt es dazu, dass wir in einem schon von vornherein, von der Atmung her, in einem Stress geraten. Ja? Also eine Übung, die Sie zu Hause machen können, täglich 20 bis 30 Mal ganz bewusst atmen. So lange trainieren, bis dann die Atmung so nach und nach unter 10 kommt. Ja, dann habt ihr schon einen besseren Energieausgleich. Wir haben gesagt, die Situation im Körper muss stabilisiert werden. Natürlich haben wir im Körper auch Strukturen, die Energie speichern oder Energie auch verteilen oder eben entsprechend auch umsetzen. Es gibt eine Untersuchung von einem russischen Wissenschaftler, der die dynamische Situation der DNA untersucht hat, und zwar in Korrelation mit Spektrographie. In 1992 war das gewesen, und er konnte feststellen, dass wenn er also in einem Bereich, der ein Vakuum darstellt, dort die Photonenanordnung misst, eine chaotische Struktur hat und er, nachdem er die DNA dort eingebracht hat in einen Kolben, wo das Vakuum war, dass diese Struktur der Photonen sich ausgerichtet hat, nach einer bestimmten Ordnung. Dann wurde die DNA wieder entfernt und erstaunlicherweise die Struktur blieb bestehen. Das heißt also, wir haben einen Einfluss, der direkt auch auf die Umgebung im Körper und um den Körper herum wirkt, allein durch unsere DNA. Ja. Eine weitere Untersuchung zeigt, dass wenn Menschen bestimmte Emotionen hervorrufen, Veränderungen in der Struktur der DNA auftreten. Und zwar, die Untersuchung war so, dass also bei 28 Wissenschaftlern, die sich gut einstellen konnten auf bestimmte emotionale Zustände, wie glücklich sein, gesund sein, aber auch wie Angst, Hass oder Wut, wurde DNA, Plazenta-DNA in die Hand gegeben und es wurde während der Emotionen, die die Wissenschaftler hervorgerufen hatten, gemessen, wie verändert sich die DNA. Und es zeigte sich, dass bei Zuständen wie dem Glücklichsein, dem Gesundsein, die DNA sich eher verlängerte. Ja, hier sieht man auf 100, über 100. Und bei Wut, Hass, Angst kam es zu einer Verkleinerung. Was heißt das konkret dann? Wenn der Normalzustand eher durch Angst, Hass, Wut beeinflusst wird. Das heißt, es kommt zu einer Fehlprogrammierung der Eiweißsynthese Das heißt also, es kann nicht mehr der genetische Code richtig abgelesen werden. Und damit kommt es zu Fehlprogrammierungen, allein schon durch die Veränderung der Einstellung der DNA. Und das ist entstanden durch Gefühle. Ja, das ist eine nachgewiesene Studie aus Anfang 2010. Und man kann also damit sagen, Gedanken und Gefühle verändern die DNA. Wenn wir wissen, dass die DNA so eine Bedeutung hat, dann wissen wir, dass natürlich der Körper auch eine Struktur darstellt, die Energie speichert, die Energie im Körper auch mithält. Wenn wir eine Veränderung durch Emotionen, Gefühle, Gedanken haben, die ins Negative gehen, dann ist natürlich auch schon der Energiehaushalt gestört. Und damit natürlich auch die gesamte Situation im Körper, die sich daraus ergibt. Kneipp hat einmal gesagt, Kneipp, kennen Sie ja Pfarrer Kneipp, erst als ich begann, die Seele der Kranken zu heilen, wurde auch deren Körper gesund. Ja. Das heißt, die Anwendungen sind alle sehr gut, die können wir auch täglich machen. Ja. Wer duscht von Ihnen nicht kalt, zum Beispiel, traut sich keiner. Warmduscher, okay, alles klar, Ralf. Dann fängst du jetzt an, kalt zu duschen. Und zwar fängst du an mit dem rechten Bein, ja. Die Gelenke erstmal ganz vorsichtig, nachdem du warm geduscht hast, ja, so, und dann die andere Seite, ja, dann das, die Arme, ja, so, und dann ins Gesicht und dann so im Oberkörper. Nur erstmal ein paar Sekunden. Und das steigerst du, bis du auf 3 Minuten kommst. Ja, und wenn du 3 Minuten geschafft hast, dann regst du deinen Stoffwechsel richtig schön an. Das sind alles Dinge, die hat uns der Kneipp hinterlassen, das ist einfach eine tolle Sache, weil er hat recht. Natürlich, im Körperlichen, was muss funktionieren? Es muss der Stoffwechsel gut funktionieren, es muss die Durchblutung gut funktionieren. Ja? Und man kann sich damit abhärten. Ja? Man kann natürlich auch im Herbst dann ins Eiswasser steigen und dann Eisbaden machen. Das ist teilweise auch recht effektiv. Wir kennen das ja aus den nordischen Ländern und von den Russen. Damit kann man schon auch das Immunsystem anregen. Ja? Es gibt also jetzt eine Untersuchung aus den Niederlanden, die haben jetzt angefangen, tatsächlich bei chronisch Kranken eine Messung zu machen, wenn man allein 3 bis 5 Minuten täglich kalt duscht, ob das Veränderungen bringt. Und die ersten Ergebnisse zeigen das tatsächlich. Die haben bessere Durchblutungsszenarien in ihrem Körper und damit natürlich auch nochmal Veränderungen. Also das heißt, das Körperliche spielt schon eine Rolle, aber wir müssen natürlich die Ursachen angehen. Wir müssen einfach herangehen, was ist da der Ursprung. Ja, und die Japaner haben das auch gesagt, der Geist ist der Ursprung von Krankheit. Also das heißt, es gilt, sich einfach mit dem Bewusstsein zu beschäftigen. Und deswegen ist es so schön, dass Sie hier sitzen. Sie sind alle schon ganz bewusst. Ich glaube, das meiste, was ich Ihnen erzähle, wissen Sie alle schon. Aber es gibt Ihnen Bestätigung, es gibt Ihnen nochmal Kraft, es gibt Ihnen Intensität. Gerade auch in diesen Momenten, wo wir so viel Skeptiker haben, die einfach daran zweifeln, dass außer Schulmedizin, was anderes überhaupt sinnvoll ist, ja? Wenn es nicht mit Studien belegt ist. Sie wissen, wie solche Studien ablaufen. Ja? Sie wissen, dass das immer nur große Fallzahlen sind, dass das nichts mit Individualität zu tun hat, dass das in irgendeiner Form nur ein grober Schnitt ist und selbst wenn da ein positives Ergebnis rauskommt, dann kann man ja eigentlich glücklich sein, aber kommt es ja manchmal nicht sogar. Ja? Trotzdem werden bestimmte Dinge eingeführt. Ja? Ja, deswegen beschäftigen wir uns also mit diesen unbewussten Konflikten, die eben daraus entstehen, wie es auch schon der Ralf Mohren erläutert hat, was in irgendeiner Form eben im Unterbewusstsein ist, weil sich es eben ganz einfach unserer rationalen Sprache teilweise entzieht, weil es aber auch irgendwo etwas zu tun hat mit unseren Selbstgefühlen. Selbstgefühle spielen also eine ganz große Rolle und dann ist natürlich irgendwo der Effekt im Körper dann zu bemerken. Das ist das, was wir betrachten sollten und was eine große Rolle spielt. Und da sind eben solche Dinge ganz besonders entscheidend, dass man Ideale hat, die nicht mit der Realität in Verbindung stehen. Also diese sogenannten Ist-Soll-Erwartungen, ja, sind also Ideale, die man sich vornimmt, die aber teilweise eben nicht umsetzbar sind, die einfach in der Realität nicht in irgendeiner Form auch umzusetzen wären. Dann dieses Polaritätsdenken, gut-böse, Separation, das kennen wir ja. Dann im Hintergrund laufende biologische Programme, das sind im Unterbewusstsein angelegte Programme, die wir aus unserem Selbsterhaltungstrieb haben. Wir haben ja auch wieder aus der DNS, das wissen Sie vielleicht, ein Notfallprogramm. Vor 10.000 Jahren, wer kam da um die Ecke manchmal? Der Säbelzahntiger. Genau. Was haben wir gemacht? Entweder gekämpft oder sind weggerannt. Da wurde zum Beispiel ja das Immunsystem oder wird, das ist ja bei uns allen noch vorhanden, runtergefahren. Der Stoffwechsel wird vermindert, sodass wir also genügend Kraft haben in der Muskulatur und in den Gelenken, nichts anderes. Jetzt ist dieses Notfallprogramm genetisch bei uns verankert. Heißt also, wir reagieren schon bei kleinsten Dingen, die in diese Richtung laufen, mit diesem Programm. Das heißt also, wir können, wenn wir wollten, jetzt raus auf die Straße gehen, könnten dort 80% der Leute messen. Man kann das heute recht gut messen mit der Herzratenvariabilität oder auch mit anderen Stresssystemen, ja, Biotonusmessung, dass 80% aller Menschen bereits immer wieder in diesem Notfallprogramm laufen. Ja. Und das hängt damit zusammen. Ja, das sind diese Dinge, die hier eine Rolle spielen. Da kommen vielleicht noch Planetenkonstellationen dazu, magnetische Felder, Gravitationsfelder, aber auch Blockaden durch unerfüllte Bedürfnisse, durch Wünsche, die wir haben, die in irgendeiner Form nicht aufgetreten sind. Ja. Missverständnisse in der Kommunikation. Ja. Vorhin hatten wir das mit den Computern und dem Beamer. Ja. Missverständnis haben wir geklärt. Aber eben auch Bewertungen und Urteile. Also das ist das, was eine häufige Problematik ist, dass wir eben wirklich hier eine Bewertung im Vordergrund haben und damit natürlich immer wieder auch in dieses Polaritätsdenken hineinkommen. Ja, das ist schlecht, das ist gut, der ist dafür verantwortlich, nicht ich bin verantwortlich, ich gebe meine Verantwortung ab. Alles diese Dinge spielen also eine Rolle und da können Konflikte entstehen, die dann dazu führen, und da gibt es eben sogenannte Selbstgefühle, die der Professor Lüscher aus der Schweiz, ist jetzt im Februar dieses Jahres gestorben, entwickelt hat, indem er gesagt hat, es gibt im Grunde genommen auch in der allgemeinen Standardpsychologie nur Gespräche. Gespräche, überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt das Wort Hass nehmen. Was impliziert das bei Ihnen? Oder das Wort Liebe, wie empfinden Sie das? Oftmals können die Leute das Wort alleine nicht empfinden. Und er hat herausgefunden, dass man durch Farben, durch das Anschauen von Farben, bestimmte Selbstgefühle erkennen kann und hat diese Grundfarben herausgefunden, die so mit dem Selbstvertrauen zusammenhängen, also so wie Robinson Crusoe, der eben einfach Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat, ja, das, was erforderlich ist, eben umsetzt. Ja. Dann Hans im Glück wünschen, aber auch verzichten können, so die innere Freiheit, ja, ausmachend. Oder dann eben die innere Zufriedenheit, so wie Diogenes, sich einzuordnen in die gegebenen Möglichkeiten, die Notwendigkeiten, die vorhanden sind. Oder eben auch, so wie Robin Hood, nach seinen eigenen Überzeugungen zu leben und zu handeln. Ja. Für die Lischer-Leute, die Farben sind vertauscht, aber es macht nichts. Ja. Das heißt, wir haben hier eine innere Situation. Wenn die in eine Schieflage gerät, dann haben wir Selbstgefühle, die dann zu egozentrischen Veränderungen führen, die dann dazu führen, dass ich auch andere Ich-Bilder in mir erzeuge. Und was macht das Ganze dann? Ja, das macht bestimmte Reaktionen. Ja, Selbstflucht, wie hier zum Beispiel, wenn das übersteigert ist oder wenn es zu gering ist, Selbstbeengtheit. Oder wenn hier die Selbstbewunderung, also das zu viel vorhanden ist. Oder sich selbst bedauern, wenn man eben nicht genügend Stärke von sich selbst hat. Oder so hier dieses Grün, das Robin Hood. Das ist dann eben, wenn es übersteigert ist, eher ein Selbstzwang oder eben, wenn es zu wenig ist, eben auch verminderte Selbstbefreiung, die eben dort vorhanden sein kann. Oder dann eben auch das Suchtproblem, hier selbst verwöhnen, ja, oder eben auch dann Selbstunzufriedenheit, will es irgendwo anders haben. Das sind Dinge, die, wenn Schieflagen auftreten, dann das Resultat sind. Und was macht alles das hier? Man muss so ein Plus und so ein Minus sehen. Das macht Stress. Und was macht Stress? Stress macht, dass unser Notfallprogramm wieder anspringt, ja, und wir im Notfallprogramm laufen die ganze Zeit. Führt dazu, dass wir ähnlich wie wieder mal so eine Modellvorstellung, Sie sich vorstellen müssen, ein Marineboot, wenn das auf Rede liegt, ja, wird es gestrichen, wird es schön gemacht, wird es richtig alles wieder in Ordnung gebracht, es wird regeneriert. Ja. So, und plötzlich rote Lampe, Gefechtsalarm, alle Matrosen auf Gefechtsstationen ins Wasser rein, kämpfen. Was wird denn da noch gestrichen, noch gemacht? So müssen Sie sich vorstellen. Das heißt, die Regeneration kann nur erfolgen, wenn wir auch ausgeglichen sind, wenn wir relaxed sind, wenn wir in einer Situation sind, wo die Regeneration auch erfolgen kann. Ja, wenn wir im Stress sind, dann sind wir ständig im Gefechtsalarm, dann wird nur auf ja, Reserve gearbeitet. Dann gilt es also darum, entsprechend hier Veränderungen einzutreten. Siehe die Atmung, ja? Wer zu schnell atmet, ist auch schon im Stress. Ja, Lischow hat das so schön dargestellt, um das so nochmal verständlich zu machen. Wir haben so eine Art Ich-Zentrum, wo wir eben Ich bin ich sind, ja, oder ich bin. Und wir haben so eine Innenwelt, das heißt also das, was wir so an Vorstellungen haben, an Intentionen, an Ideen. Und dann gibt es eben die Außenwelt. Und wenn wir eben uns das ansehen, wie das halt dann so funktioniert, dann kann es schon mal sein, dass eben hier Erfolge auftreten, also Ausbeulungen nach außen in der Außenwelt, aber eben auch Misserfolge, also das heißt Eindellungen, ja, wie wir es so am Auto kennen. Ja. Solange hier das in der Innenwelt schön stabil ist, ist das alles okay. Ja. Da kann es schon auch durchaus mal sein, dass es zu Karambolagen kommt, dass also viele negative Ereignisse erfolgen. Wenn der Innenkreis stabil bleibt, ist das in Ordnung. Problematisch wird es eben dann, wenn das dann so ein Spiegelei wird. Ja. So ein verdrehtes Spiegelei, was ausläuft. Das heißt also, wenn wir auf Karambolagen oder negative Ereignisse auch im Inneren so reagieren, dass unsere Innenwelt gestört ist. Das heißt, wir machen uns abhängig von der Außenwelt. Und das ist eins der Hauptthemen, die dazu führen, dass wir dann natürlich durch diese Abhängigkeit, durch diese Verantwortungsabgabe, ja, also mach mal die Hypnose, dass ich wieder gesund werde. Nee, geht eben nicht. Ja. Sondern erst auch, wenn du selbst Verantwortung übernimmst, ja, dann funktioniert das Ganze. Und dann können wir dir auch helfen. Um herauszufinden, wo kann man gut ansetzen und wie kann man am besten individuell arbeiten, haben wir bei uns im Haus diese sogenannte biologische Diagnostik, die darauf orientiert, dass wir eben in den Ebenen schauen, wo sind die Hauptstörungen und wie kann man dort gezielt individuell, wie auf der Klaviatur des Klaviers, hier herausfinden, welcher Ton ist jetzt am notwendigsten, welcher hat Priorität. Das heißt also, normalerweise kann man nur individuell behandeln. Jeder Mensch braucht eine ganz individuelle Behandlung. Bedeutet auch, dass eben bei dem einen mehr erstmal das Körperliche im Vordergrund steht, beim nächsten die seelische Betreuung, beim dritten vielleicht die Idee, dass er gesund werden kann, ja, das Geistige. Heißt, wenn wir also Studien durchführen wollten oder wollten, ginge das nur über Fallanalysen. Man kann normalerweise nur einen Fall nehmen und kann anhand des Falles zeigen, wie das verlaufen ist. Dann kann man aus diesen Fallanalysen durchaus auch mal Meta-Analysen, sagt man dazu, dann größere zusammenhängende Studienergebnisse zusammenfassen, was ja auch in der Homöopathie zum Teil versucht wird, was eben schwierig anerkannt wird, weil eben nach wie vor immer wieder eine sogenannte Placebo-Gruppe mitlaufen muss, ja, als zweite Gruppe. Ja, und um zu sehen, ob überhaupt eine Wirksamkeit da ist. Und da ist aber eben die Frage, ist das erstens ethisch, zweitens überhaupt sinnvoll und machbar? Weil auch in der Placebo-Gruppe ganz andere Bedingungen eine Rolle spielen und auch dort individuell reagiert wird auf das Placebo. Ja? Ich habe noch gelernt in meiner Studienzeit, Placebo-Wirkung kann bis zu 33% erfolgen. Jetzt wird schon gesagt, nur noch 20%. Schon interessant, wie die Zahlen runtergehen. Heißt, wenn wir mit naturheilkundlichen Mitteln über die 33% hinauskommen, und das kommen wir immer wieder, auch in Einzelfällen, teilweise in 60-70%, 80% oder bei, wie Ralf das erzählt hat, zu 100%, dann ist es ganz einfach nicht machbar, das in einer Gruppe dann auch so nachzuweisen, sondern man kann nur diese Fälle zusammenziehen und dann in den Fällen entsprechend zeigen, wie es gelaufen ist. Also das heißt, individuelle Therapie bei uns heißt, wir machen erst eine individuelle Diagnostik, schauen, was gibt es für Störfaktoren, was gibt es für Einflussfaktoren. Wir nennen das Biocheck. Biocheck im Leben hat auch was mit Prävention zu tun. Also das heißt, dass man durchaus eben auch mal schauen kann, wie stehe ich zurzeit, wie kann ich meine Leistung vielleicht wieder verbessern, wie ist der Energiezustand im Augenblick, wie kann ich entsprechend dort auch was tun. Und das geht also darüber, dass man bestimmte Verfahren dort einsetzt. Im elektromagnetischen Bereich ist das eben beispielsweise die Elektroakupunktur, also eine Messung, elektromagnetische Messung des Stromflusses über eine Gleichstrommessung, wo man dann Widerstand und Kapazität entweder an der Haut oder dann direkt an Akupunkturpunkten, deswegen Elektroakupunktur, dann messen kann. Und diese Messung gibt uns dann einen Hinweis, wie ist der energetische Zustand. Ja. Und wir finden eben oftmals bei chronisch Kranken oder eben auch bei Krebskranken, dass der energetische Zustand so niedrig ist, dass wir teilweise gar nicht messen können. Ja. Also muss ja, wenn das schon vorliegt, wirklich ein Zustand vorhanden sein, der problematisch ist. Und hier gilt es eben dann über einzelne Verfahren, Methoden, langsam den Zustand wieder zu verbessern. Auch hier haben wir dann durchaus einen Hinweis, dass wir eben vorsichtig behandeln müssen, weil zum Beispiel eben Reaktionen auftreten können, die uns eher dann in eine Vagotonie, also in eine vegetative Reaktion hineinbringen, die dann eine Reaktionsstarre auslösen, aus der man gar nicht mehr so richtig rauskommt. Das haben wir oftmals bei Krebskranken. Ja, wenn die dann überfordert werden mit Chemotherapie und nochmal Chemotherapie und nochmal Chemotherapie, dann sind die in einem sehr niedrigen vegetativen Status in der Vagotonie und die Regulation Sympathikus, Parasympathikus, ja, ist nicht mehr gegeben. Und damit ist natürlich auch keine Regulation da. Und da muss man dann erstmal wieder rauskommen. Das sind also schon schwierige Situationen oftmals, aber es gilt halt dann zu gucken, wie kann man dort über leichte Reize erstmal wieder was verbessern, stabilisieren und wenn das dann vom Energieniveau eben wieder besser ist, dann kann man eben auch auf solche Dinge eingehen wie Giftstoffbelastungen, Zahnstörherde spielen also immer eine ganz große Rolle. Alle chronischen Entzündungen, ja, das ist etwas, was im Körper sich dann rein auch im Körperlichen darstellt, bei chronischen Erkrankungen, Krebs und Entzündungen immer wieder eine ganz große Rolle spielend, dass man eben dann auch guckt, was ist dort am besten wirksam, was kann man dort am besten einsetzen. Ja, gerade in der Zahnheilkunde ist das ein ganz entscheidender Punkt, dass man also dann nicht wieder Materialien einsetzt, die vielleicht vom Körper nicht vertragen werden. Also das sind alles solche Dinge, die man dann schon auch damit erkennen kann und eben zum Beispiel Zahnhürde mit Fernwirkung dann eben auch beseitigen kann. Also, oder eben andere Entzündungsherde anders behandelt, indem man sie beispielsweise mit Neuraltherapie behandelt. Neuraltherapie ist also eine Therapie, wo man Prokain einsetzt. Prokain haben Sie vielleicht mal gehört, ist ein Lokalanästhetikum und wird also eingesetzt, wurde früher eingesetzt, um lokal zu betäuben. Inzwischen gibt es andere Lokalanästhetika, die stärker wirken. Das Prokain hat aber den Vorteil, es ist eigentlich ursprünglich von der Agave. Das ist also eigentlich ein natürliches Produkt, wird aber jetzt synthetisch hergestellt. Seit 1905 schon und hat einen antientzündlichen und regulativen Effekt. Kann man also sehr schön durch die sogenannte Neuraltherapie oder therapeutische Lokalanästhesie eben auch andere Herde im Körper behandeln, wie Nasennebenhöhlen, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen oder Narben oder eben auch Entzündungen im Unterleib. Ja, so dass man also über diese Behandlungsformen sehr schön eben dort auch herankommt. Und das kann man eben nach diesen Testungen dann feststellen. Davon hatte ich schon mal gesprochen, diese sogenannte Herzratenvariabilität als Stressanalyse wird in der Kardiologie schon längere Zeit genutzt. Hier kann man eben feststellen, wie ist die Situation des vegetativen Nervensystems. Das heißt also, wenn hier die physiologische Norm vorhanden ist, ist das okay. Aber oftmals haben wir eben Stress sehr stark ausgeprägt und dann ist die Regulation auch hier im roten Bereich. Also das heißt, wir haben einfach nur das Notfallprogramm, was da abläuft. Und dann muss man denjenigen erstmal aus diesem Notfallprogramm herausbringen, damit überhaupt eine Regeneration möglich wird. Ja, das ist einfach auch eine begleitende Maßnahme und das ist auch ein Kriterium dafür, wie belastbar ist er, wie stark können wir ihn dort mit einbeziehen, damit nicht Überreaktionen auftreten und verschiedene andere Dinge eben dann dazu führen, dass es ungünstig wäre. Die Behandlung ist dann natürlich auch auf die Ebenen abgestimmt. Das heißt also, man verwendet dann, nachdem, es waren jetzt nur eine Auswahl von Tests, es gibt noch mehr, also auch den Farbtest und so weiter, die gehören alle noch dazu, aber vom Ansatz her würde man dann eben auch hier schauen, was ist das Entscheidende und würde dann nach der Wichtigkeit in den Ebenen arbeiten. Also das heißt, durchaus auch im körperlichen Bereich eben erstmal vielleicht, wenn es notwendig ist, mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Pflanzenstoffen, um den Körper zu stabilisieren, um oxidativen Stress zu mindern, um Giftstoffe auszuleiten, ja, um damit erstmal auch eine Unterstützung zu geben, damit die körperliche Struktur als, als den Tempel der Seele, als dem Haus des Geistes entsprechend auch dann mit reagieren kann und positiv reagieren kann, sodass man also in diesem Rahmen dann doch auch Unterstützung geben kann. Bei uns im Haus wird auch sehr intensiv die sogenannte Fiebertherapie eingesetzt. Dort sind wir auch beteiligt an einer multizentrischen Studie, wo wiederum Fallanalysen gesammelt werden, weil auch bei solchen Patienten, die jetzt Fiebertherapien bekommen, eine immer wieder unterschiedliche Reaktion auftreten kann. Ja? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man hat also auch passive Formen in Form der sogenannten lokalen Hyperthermie, wo man eben hohe Temperaturen dann einsetzen kann. Gerade auch bei Tumorpatienten, Temperaturen von 45 Grad führen dazu, dass einfach eine Apoptose, also ein Zelltod der Tumorzellen auftreten kann. Und wenn die nicht absterben, dann zumindest eine Schwächung erfolgt. Der Vorteil hier bei diesem System zum Beispiel ist, dass auch durch diesen Reiz, das ist eine elektromagnetische Schwingung, die dazu führt, dass nur Tumorzellen oder entzündete Zellen anfangen zu schwingen. Und wenn die aneinander reiben, was entsteht da? Wärme. Nur die Tumorzellen oder die entzündeten Zellen dort zu einer Erwärmung kommen und damit also auch eine sehr selektive Therapie möglich ist. Ja, man kann das auch bei chronischen Krankheiten einsetzen, bei chronischen Entzündungen der Lunge oder auch Rückenschmerzen, chronische Blasenentzündungen oder sonstiges, da kann man es auch mit einsetzen. Oder auch bei Prostatahyperplasie oder Prostatitis oder ähnliches ist das also alles möglich und hat einen recht positiven Effekt. Weil, und das hat eben Paramides schon 500 vor Christus gesagt, gebt mir ein Mittel, um Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Das heißt also, Fieber ist etwas, wo im Körper sehr starke Reaktionen hervorgerufen werden, wenn eben die Temperatur bei 39, 40 ist, also wie es vielleicht auch von der Grippe erlebt haben oder fragen sich auch mal, wann sie das letzte Mal Fieber hatten, ja, das ist auch so eine Sache, wo einfach Viren besser beseitigt werden können, wo die Abwehrzellen in einer höheren Aktivität sind. Also diese ganzen Effekte, die bessere Durchblutung, alles in diese Richtung gehend, führt dazu, dass man eben hier wirklich sehr gut chronische Krankheiten und auch Krebskrankheiten behandeln kann. Durchaus auch begleitend, also bei Krebskrankheiten ist einfach gezeigt worden, dass die Nebenwirkungen dadurch geringer sind der Chemotherapie. Bei der Bestrahlung ist es so, dass man also richtig auch Evidenz inzwischen hat. In Amerika hat man mehrere Studien gemacht, wo man die lokale Hyperthermie mit Bestrahlung kombiniert und damit nachweisen kann, dass die Nebeneffekte, die Side-Effects einfach geringer sind und damit diese Methodik jetzt auch zunehmend Einzug hält in den Einrichtungen der Strahlentherapie. Zwar verhalten, aber so nach und nach. Und die Ganzkörperhyperthermie, so wie hier, ein Verfahren von Ardenne, was immer wieder sehr schön ist, weil das einzigartig ist auf der Welt. Professor von Ardenne hat ja in seinen Endjahren dann sich sehr intensiv mit der sogenannten Sauerstoff-Mehrschritttherapie oder auch der Krebs-Mehrschritttherapie beschäftigt und hat gesehen, dass nicht nur Sauerstoff für die Behandlung der Tumorzellen sinnvoll ist, sondern auch Wärmebehandlung. Hat dann eine wassergefilterte Infrarotstrahlung entwickelt, die nicht die Haut erwärmt, sondern die in den Körperkern hineingeht. Und das heißt, diese Körperkernerwärmung ist wie ein künstliches Fieber, was dadurch erzeugt wird und damit natürlich auch eine Variante vorhanden ist, wenn jetzt also die Fiebertherapie an sich entweder nicht möglich ist oder vielleicht zu anstrengend ist für die Patienten. Denn bei der Fiebertherapie, wenn das aktives Fieber ist, werden dann abgetötete Bakterien oder Viren in die Vene gespritzt, ja, und der Körper soll selbst dort Fieber erzeugen. Das ist dann aktives Fieber. Und beide Methoden oder alle drei Methoden sind energiemedizinische Methoden, weil wir führen nämlich Energie zu. Ja, wir führen ganz intensiv Energie zu, auch beim aktiven Fieber in der Form, dass der Körper seine Reserven mobilisiert und teilweise Blockaden löst, die dann wieder zu einem besseren Energiefluss führen. Ja. Deswegen ist das bei uns so ein zentrales Therapiemodul, was wir sehr gerne einsetzen und was eben dazu führt, dass wir damit schon auch recht gute Effekte gesehen haben. Es gibt ja zur Fiebertherapie, gerade bei Sarkomen, Hinweise, dass das sehr gut, es gibt 700 dokumentierte Fälle seit 1890, sind alles nur Einzelfälle, wird nicht anerkannt, weil es ja keine evidenzbasierten Doppelblindstudien sind, ja, aber man weiß es. Und jetzt im Rahmen dieser multizentrischen Studie, wo wir mit eingebunden sind, ist es eben auch so, dass wir bei den Sarkomen sehen, wenn die häufig Fieber bekommen, 2-3 Mal in der Woche, dann kann man hier wirklich eine Stabilität erzeugen. Ja, wir haben also mehrere Patienten, die wir da auch nachweisen können, aber eben keine Gruppen, keine Studien, sondern nur Fallanalysen. Ja, und natürlich, das gehört auf alle Fälle dann auch mit dazu. Ja. Und da haben wir eben viele Methoden, Ralf Mohren hat das schon so mit dargestellt, die da dazugehören. Das ist nicht das Letzte, was da unten steht, Spirit of Light Hypnose, sondern es ist einfach das, was jetzt als Krönung mit dazugekommen ist. Und einfach sich ja unsere Methoden, die wir auch schon im Vorfeld gemacht haben, erstens nochmal bestätigt, zweitens noch erweitert. Und man hat jetzt ganz einfach in seinem Werkzeugkasten noch ein paar mehr Sachen, die man mit einsetzen kann. Ja. Ich habe da eine sehr gute Therapeutin, die das sehr intensiv und sehr gut macht. Und das ist also schon auch eine deutliche Bereicherung bei uns im Haus. Mhm. Dadurch sind einige Sachen jetzt nicht mehr so vordergründig, weil vieles auch darüber gelöst werden kann. Aber wir haben einfach auch die Möglichkeit, für die Patienten entsprechend darauf einzugehen, weil wir auch schon im Rahmen der psychoenergetischen Therapien, also das heißt, nicht nur alleine über den Weg dieser Methoden, dann auch Veränderungen im Unterbewusstsein zu schaffen, sondern dass wir eben zum Beispiel über kinesiologische Techniken dann auch im Unterbewusstsein arbeiten, das mit unterstützen und dort auch Blockaden, ja, Negativenergien, Fremdenergien mitbearbeiten. Es gibt eben verschiedene Wege und wir haben jetzt den Vorteil bei uns, dass wir wirklich für den Patienten das heraussuchen können, wo er sich am meisten angesprochen fühlt. Und es gibt welche, die kommen einfach nicht in die Tieftrance rein. Dann haben wir eben noch andere Möglichkeiten. Und das ist einfach das, wo wir ganz glücklich sind, weil wir jetzt da auch ganz gut aufgestellt sind. Ja, ja, die Hildegard von Bingen hat das schon damals gesagt, die Seele der Therapie ist die Therapie der Seele. Sie sehen also, es schließt sich der Kreis. Es geht darum, ganzheitlich immer wieder dort einzugreifen, zu behandeln, individuell für den Patienten etwas zu tun und damit natürlich auch dann immer wieder in den Weg zu kommen, der für unser Seelenheil am wichtigsten ist, nämlich wieder auch die Liebe zu finden. Denn was passiert, wenn die Liebe fehlt? Das sind so einige Sachen, die schon auch immer wieder zum Nachdenken anregen. Klugheit ohne Liebe macht heuchlerisch, Ordnung ohne Liebe macht kleinlich, Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch, Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig, Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich, Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos, Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart, Wahrheit ohne Liebe macht kritisch, Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll, Glaube ohne Liebe macht fanatisch, Macht ohne Liebe macht zu hart. Wenn alles das nicht da ist, ein Leben ohne Liebe ist sinnlos. Das heißt also, meine Botschaft auch in der Bewusstseinserweiterung, sich wieder auf die Wurzeln zu besinnen, sich verbunden zu fühlen, das Licht zu sehen, die Energie zu fühlen, in seine Selbstgefühle hineinzukommen, aber auch was für seinen Körper zu tun, sich zu bewegen, zu atmen, kalt zu duschen. In diesem Sinne darf ich mich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.